geht es um den Text aus 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12. Und ich lese uns jetzt einen Text aus Jesaja 42, die Verse 1 bis 9, wo der Prophet von dem Gottesknecht weissagt. Jesaja 42, Vers 1 bis 9. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählten, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei deiner Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich's euch hören. Soweit aus dem Wort Gottes. Text zur Predigt aus 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 10 bis 12. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deute, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten, mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Soweit der Text für die Predigt. Und ich bitte nun Timon für die Botschaft.
Ja, wie ihr schon gehört habt, wir wollen im 1. Petrusbrief die Betrachtung weiterführen. Und zunächst erinnern wir uns nochmal kurz daran, was wir schon gehört haben, über was wir schon nachgedacht haben. Der Grundtenor in den ersten 9 Versen, die hinter uns liegen, war die Freude über die Erlösung. Die Freude über die Erlösung, die unser ganzes Leben dominieren soll. Und zwar insbesondere auch in den schweren und in den mühsamen Zeiten. Daran hat uns insbesondere der Bibeltext letztes Mal erinnert und deutlich gemacht, Prüfungen und Leidenszeiten gehören zu unserem Leben mit dazu und sind nicht einfach zufällig, sondern sie sind Gott gegeben, weil sie uns zur Bewährung unseres Glaubens dienen. Also wenn Gott mit uns zum geistlichen TÜV geht, wie wir es damals genannt haben, dann nur deshalb, weil Gott es nötig findet, deinen und meinen Glauben zu stärken und ihn noch fester an sich selber zu binden. Schließlich dient es alles, sagt Petrus dann am Ende hier von Vers 9, als Vorbereitung für das Endziel des Glaubens, die Errettung unserer Seelen. Und nachdem Petrus nun die Freude der Errettung von verschiedenen Seiten her beleuchtet hat, macht er in den nächsten drei Versen, die wir gerade gehört haben, deutlich, dass Rettung nicht erst ein Thema im Neuen Testament ist, sondern davon haben auch schon die alttestamentlichen Propheten berichtet und vorhergesagt. Auch sie hatten schon diese Botschaft der Gnade und der Errettung auf ihren Lippen. Ich möchte den Bibeltext noch mal lesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Da lesen wir: Dieser Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten. Denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Ich habe die Verse heute Morgen mit der Überschrift versehen: Gottes großes Thema. Er will Menschen retten. Gottes großes Thema. Er will Menschen retten durch seine Gnade. Und Petrus macht in diesem Zusammenhang eben diese beiden Aspekte deutlich, die schon angeklungen waren. Rettung war sowohl das große Thema der alttestamentlichen Propheten als auch der neutestamentlichen Verkündiger. Beides schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Zunächst wird unsere Aufmerksamkeit also gerichtet auf die Propheten des Alten Testaments. Petrus nennt uns hier mehrere Details darüber, was diese Propheten mit dem Thema Rettung überhaupt zu tun haben. Wir lesen in Vers 10 und 11 zweimal, dass die Propheten danach gesucht haben und geforscht haben, wie es sich denn mit dieser Rettung verhält. Insbesondere wollten sie zwei Dinge wissen. Das lesen wir in Vers 11. Auf welche Zeit und auf welche Umstände deutete denn das Ganze hin, was sie an Vorhersagen und Prophezeiungen von Gott bekommen hatten? Das war das Objekt ihrer Forschung. Zeit und Umstände dieser wunderbaren Rettung zu erfahren. Die, und das wussten sie auch schon, mit Leiden und auch mit Verherrlichung des Christus zu tun hat. Wie auch immer sich das konkret zeigen sollte, war für die Propheten des Alten Testaments jedoch nur schleierhaft zu erkennen. Schließlich lag das Kommen des Messias noch vor ihnen. Doch eben weil sie Propheten ihrer Zeit waren, die Gottes Worte an das Volk, an die Menschen damals weitergeben durften, deshalb gab Gott ihnen durch seinen Geist dennoch bestimmte Einblicke und Erkenntnisse über diesen zukünftigen Dinge. Wir erfahren zum Beispiel in Hosea 12, Vers 11 auch etwas über den Auftrag der Propheten und in welcher Vollmacht sie damals aufgetreten waren. Dort lesen wir Hosea 12, Vers 11: Ich habe zu den Propheten geredet, sagt Gott, und viele Offenbarungen gegeben und durch die Propheten in Gleichnisse gelehrt. Das war ihre Aufgabe. Durch sie redete Gott zu seinem Volk. Auch in Amos 3, Vers 7 heißt es ganz ähnlich: Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Sie waren dafür auserwählt, vorhergesehen, um die Geheimnisse Gottes den Menschen weiterzugeben. Und in gleicher Weise bestätigt es auch der erste Vers im Hebräerbrief, wenn wir lesen, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch wen? Durch die Propheten. So hat er jetzt zu uns im Sohn geredet, aber eben damals ganz speziell durch die Propheten. Sie waren die Sprachrohre Gottes, durch die Gott die Botschaft der Rettung schon von Anfang verkündigen ließ. Und neben ihrem öffentlichen Prophetendienst waren sie wohl auch zusätzlich damit beschäftigt, sich noch mehr mit diesen Vorhersagen, mit diesen Prophezeiungen auseinanderzusetzen, sie zu erforschen, sie zu studieren, weil sie doch auch noch mehr dahinter schauen wollten, die Dinge, was es mit dieser Errettung auf sich hat, zumindest so gut sie es damals konnten. Und wenn wir in die Bücher des Alten Testaments hineinschauen, wo wir ja viele prophetische Worte auf Jesus und auf die Gemeinde hin finden, dann wird schnell deutlich, dass von allen Wahrheiten, die sie damals verkündigt hatten, die Wahrheit der Errettung ihr größtes Anliegen war. Von Mose bis Maleachi waren alle alttestamentlichen Propheten von den Verheißungen der Errettung fasziniert und begeistert. Allerdings, und das ist das Schöne, sie wünschten sich diese Errettung nicht nur, sie bekamen sie auch selber in ihrem eigenen Leben. Aber dennoch mit diesem entscheidenden Unterschied, sie erhielten die Gabe der Errettung, ohne zu sehen, wie sie vollbracht wurde. Denn Golgatha lag noch vor ihnen. Ohne Jesus Christus noch persönlich zu kennen oder diese Beziehung haben zu dürfen, die wir heute haben. Das heißt, obwohl die Propheten über den Messias schrieben, Dinge, die Gott ihnen offenbart hatte, verstanden sie nicht alles, was mit Jesu Leiden, Jesu Tod und Auferstehung und Himmelfahrt in Verbindung stand. Interessant ist, in ihrem Versuch, die Person und das Werk Jesu Christi zu verstehen, legten die Propheten dennoch ihr Hauptaugenmerk gerne auf einen Punkt, den Petrus hier in Vers 10 auch schon genannt hat. Er nennt hier das Geschenk der Gnade Gottes. Das Geschenk der Gnade Gottes. Wie oft haben schon im Alten Testament die Propheten und auch andere Schreiber, insbesondere die Psalmen, sind voll von der Gnade Gottes, darüber geweissagt, davon gesprochen, wie wertvoll es ist, die Gnade Gottes im Leben erfahren zu dürfen. Und wir heute dürfen täglich daraus leben, von der Gnade, mit der wir beschenkt wurden. Was ist das doch für ein großartiges Geschenk Gottes, das wir in Jesus Christus bekommen haben, dass wir als erlöste Sünder jeden Tag neu aus dieser Gnade Gottes leben dürfen. Unser Bibeltext ist quasi ein Jubelruf auf diese großartige Rettung hin, die Gott mit uns Menschen im Sinn hat. Und wohl dem, der dieses Angebot der Gnade schon für sich persönlich in Anspruch genommen hat, er gesagt hat, ja Herr, und ich brauche diese Gnade. Ich brauche diese Gnade ganz besonders, weil du für mich gestorben bist. Wohl dem, der seinen eigenen Zustand erkannt hat und gemerkt hat, ja, ich muss umkehren. Ich schaffe es gar nicht allein, diesem heiligen Gott zu gefallen. Aber er hat schon alles für mich am Kreuz getan. Und deshalb darf ich diese Gnade für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen, darf ja sagen zu dieser Errettung. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Errettung nicht nur einmal bei der Bekehrung im Glauben annehmen, sondern uns immer wieder bewusst sind, wir brauchen diese Gnade, diese Umkehr immer wieder neu zu diesem Herrn. Und deshalb darf mein Gebet auch immer wieder sein: Herr, lass mich umkehren in dein Licht. Immer wieder neu. Zeig mir meine dunklen Flecken, die ich so gern auch vor dir verstecke. Sünden, die ich gerne gar nicht zugeben möchte vor dir, dass ich sie in dein Licht stelle. Reinige du immer wieder neu mein Herz. Nimm alle Heuchelei, allen Schwindel weg, der sich so leicht einnischen will in unser Leben. Ich glaube, solche Gebete hört Gott immer wieder gern. Das bedeutet, die Gnade Gottes immer wieder für sich persönlich in Anspruch zu nehmen und diese Rettung zu glauben, die wir einmal angenommen haben in Jesus. Denn unser Glaubensleben ist nicht mit der Bekehrung abgeschlossen, sondern das ist der Anfang für ein neues Leben an der Seite dieses großen Herrn. Denn dann muss ich ja erst lernen, wie es geht, aus seiner Kraft zu leben. Aufhören, mich auf mich selber zu verlassen, auf meine Ideen, auf meine Gedanken. Ich muss lernen, wie ich von ihm immer mehr abhängig werde und lerne, ihm in allem zu vertrauen. Und deshalb brauche ich täglich diese Gnade, diese Errettung neu für mein Leben. Und ich finde es so großartig, dass diese Gnade mir auch täglich neu zur Verfügung steht. Selbst nach dem 1000. Mal fallen und wieder aufstehen, macht Jesus nicht die Tür zu, wenn ich wiederkomme, sondern er steht mit offenen Armen da und sagt: Du bist willkommen. Ich habe auch für die 1001. Sünde genauso bezahlt wie für die alle anderen, die ich dir schon vergeben habe. Das bedeutet es, ich lebe aus dem Glauben, aus der Gnade, die mir Jesus jeden Tag bereitstellt. Genau wegen dieser großartigen Errettung haben also die Propheten des Alten Testaments schon gesucht und nachgeforscht und konnten doch ihre eigenen Weissagungen nur teilweise verstehen. Vielleicht tröstete sie zumindest ein wenig, dass sie wussten, für welche Zielgruppe ihre Verheißungen gemacht waren. Denn, das haben wir auch gelesen hier in Vers 12, es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Mit den Offenbarungen, die Gott den Propheten gab, kam es nicht zuerst darauf an, dass sie selber es verstanden, sondern damit dienten sie in ganz besonderer Weise den Generationen, die noch kommen sollten in der Zukunft. Es waren zum einen die Leser hier des Petrusbriefes, die in dieser Zeit lebten, aber noch viel mehr auch wir heute in unserer Zeit. Also obwohl die prophetischen Worte durchaus auch für die damaligen Generationen im Alten Testament ihre Bedeutung hatten, das wird hier nicht abgestritten, dennoch waren sich die Propheten bewusst, dass die Gesamtbedeutung nicht in den Ereignissen ihrer Tage ausgeschöpft war. Die Frage stellt sich hier vielleicht ein Stück weit: Welche Aspekte hinsichtlich der Errettung verstanden die Propheten eigentlich noch nicht? In welchem Sinne haben sie wohl mehr uns gedient als sich selber und der damaligen Zeit? Mein Bibellehrer schreibt hierzu: Die Fülle der Gnade Gottes konnte erst erscheinen, als Christus gekommen war. Gott konnte Sünder retten und sie in den Himmel aufnehmen. Er tat es auch im Alten Testament, wie etwa im Fall von Henoch und auch vielen anderen. Doch die Einheit mit Christus und alles, was diese Einheit beinhaltet, konnten Menschen erst erfahren, nachdem Christus gestorben und wieder auferstanden war. Das heißt konkret, was den Propheten damals noch verhüllt war, wurde erst verständlich, als Jesus Christus in ihm die Gnade Gottes sich leibhaftig erfüllt hatte. Und als er durch seinen Tod und durch seine Auferstehung diese endgültige Rettung bewirkt hatte. Und das Schöne war, die Leser dieses Briefes hatten von dieser Rettung ja auch nur deshalb erfahren, weil es Evangeliumsverkündiger gab, die ihnen von diesem Freudenevangelium erzählt haben. Das haben wir in Vers 12 gelesen. Genau das ist jetzt eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Und genau in diesem Sinne also haben die Propheten des Alten Testaments eben nicht sich selber gedient, sondern unzähligen nachfolgenden Generationen, die noch kommen sollten. Und damit nicht genug. Ihre Botschaft ging weiter über den ganzen Mittelmeerraum zunächst, aber dann bis in alle Welt hinaus durch die ganze Kirchengeschichte, bis nach Basel, sogar in die Schweiz hinein. Und das nur deshalb, weil es so viele treue Zeugen durch die ganzen Jahrhunderte hindurch gab, die das Evangelium der Gnade immer wieder weitergebracht haben, weiter verkündigt haben. Genau das, was die Propheten damals schon angekündigt und vorhergesagt haben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir an dieser Stelle noch etwas ganz Wichtiges festhalten, was in Bezug auf unsere Überzeugungen zur Inspiration der Bibel sehr wesentlich ist. Denn Petrus macht in diesen Versen sehr deutlich, dass derselbe Geist, der die Propheten des Alten Testamentes inspiriert hatte, auch derselbe Geist ist, der die Apostel und die Verkündiger des Neuen Testamentes inspiriert hatte, in ihnen gewirkt hatte. Hier sehen wir also eine deutliche Einheit zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Denn die Boten von Jesus im Neuen Testament, sie sagen nichts anderes als die Gottesboten im Alten Testament. Beide, Apostel und Propheten, haben im selben Geist geredet. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Klammer zwischen Alten und dem Neuen Testament. Beides gehört untrennbar zusammen. Und es stimmt einfach nicht, wenn Leute behaupten, die Botschaft des Alten Testamentes sei eine andere wie die Botschaft im Neuen Testament. Die Erkenntnisse unterscheiden sich sehr wohl, weil im Alten Bund vieles nur schattenhaft zu erkennen war, wie Paulus mal sagt. Aber es spricht in beiden Testamenten derselbe Gott zu denselben Menschen mit demselben Problem, dass sie umkehren müssen und Rettung brauchen. Und auch der Christus, er war schon im Alten Testament nicht nur bekannt, sondern auch präsent. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 16, dass Jesus der Schöpfer des gesamten Universums war. In ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, lesen wir an dieser Stelle. Und nicht nur bei der Schöpfung war Jesus schon anwesend, auch später begleitete er das Volk Israel, zum Beispiel bei der Wüstenwanderung auch. Wir lesen, wo Paulus in 1. Korinther 10 sagt, dass er sie als geistlicher Felsen begleitet hatte. Denn Christus ist selber das fleischgewordene Wort Gottes, sagt Johannes in seinem ersten Kapitel. Und ich glaube, wir tun gut daran, das Alte Testament immer mehr unter diesem Gesichtspunkt zu lesen, wie es auch Martin Luther getan hat. Sein zentraler Zugang zum Alten Testament fasst er mal in drei Worte zusammen. Er sagt, was Christum treibet. Was Christum treibet. Das heißt, in seiner Theologie war Jesus Christus die treibende Kraft, um das Alte Testament zu verstehen. Jesus war die entscheidende Größe. Deshalb kam er auch zu diesem Solus Christus. Christus allein. Er ist der Schlüssel zum Verständnis auch des Alten Testamentes. Er war völlig davon überzeugt. Überall im Alten Testament finden wir bereits Christus. Und ich glaube, es wird auch für unser Bibelstudium, für unser Bibellesen eine große Hilfe sein, wenn wir die Bibel immer mehr heilsgeschichtlich verstehen lernen. Nicht, indem wir starr einem theologischen System folgen, das sich irgendwelche Menschen mal ausgedacht haben, sondern indem wir ganz konsequent christologische Auslegung des Alten Testaments betreiben und uns immer wieder die Frage stellen, wo finden wir Christus im Alten Testament? Wenn wir darin lesen, wenn wir darin forschen, was weist denn schon direkt oder indirekt auf diesen Retter und Messias hin? Und das Schöne ist, im Neuen Testament dann auch immer wieder diese Zitate zu finden, die ja schon aus dem Alten Testament genommen wurden und uns im Neuen Testament erklärt werden, ausgelegt werden, wie die Bedeutung jeweils ist. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und es lohnt sich, wenn wir diesbezüglich sehr aufmerksam unsere Bibel lesen. Ehrlich gesagt, wäre ich auch gerne Mäuschen gewesen beim Spaziergang der Emmausjünger nach der Auferstehung. Als Jesus zu diesen zwei Jüngern dazukam und vielleicht sein interessantestes Theologiegespräch überhaupt geführt hat, in Lukas 24, 26, lesen wir nämlich diesen kleinen Satz, der eigentlich so viel aussagt, wo es heißt, und Jesus fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Wahnsinn! Was müssen das für Aha-Erlebnisse gewesen sein, als die Jünger verstanden hatten, wow, das hat sich darauf schon bezogen. Ja, und das ist auch schon vorhergesagt gewesen. Und diese Stelle, die hat sich ja da erfüllt. Wir waren ja sogar mit dabei. Ich denke, diese Momente haben sie nie mehr vergessen. Und wir finden sicherlich vieles davon auch im Neuen Testament berichtet. Und es zeigt uns deutlich, christologische Auslegung ist keine Erfindung der Kirche, sondern Jesus selber hat es seine Jünger gelehrt, hat es ihnen selber gezeigt und vorgemacht, wie es geht. Und ich wünsche mir, dass wir alle auch zu solchen Schriftauslegern werden, die wie die Apostel das Wort Gottes so gerade schneiden und weitergeben, wie wir es dann im Neuen Testament auch vorfinden. Doch ich merke, das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, einen klaren, christuszentrierten Kurs zu fahren. Und ich möchte euch deshalb an einem aktuellen Beispiel aufzeigen, wie wichtig es ist, aufmerksam und wachsam zu sein in Bezug darauf, was wir hören und lesen im evangelikalen Bereich. Denn meines Erachtens wird auch in den christlichen Gemeinden, im evangelikalen frommen Sektor oftmals ein enormer Etikettenschwindel, nenne ich es mal, betrieben. Insbesondere, und das fällt mir auf, wenn es um drei Dinge geht. Wenn es um Jesus geht, wenn es um das Heil geht und das Reich Gottes. Und wir beschränken uns jetzt mal auf das Thema Jesus und wie wir damit heutzutage umgehen. Ich habe den Eindruck, das Thema Jesus steht sehr hoch im Kurs in der frommen Szene. Slogans wie Jesus allein, Jesus im Zentrum, Jesus im Fokus, Jesus Punkt und so weiter begegnen uns sehr häufig. Auch in vielen Anbetungsliedern merke ich, wie Jesus wieder mehr in den Fokus gestellt wird. Das finde ich sehr positiv. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Aber die Frage ist für mich auch immer an dieser Stelle, welcher Jesus ist hier gemeint? Sprechen wir von dem Jesus, den die Bibel uns zeichnet? Oder ist es vielleicht eher auch ein bisschen ein selber gebastelter Jesus? Ich habe gerade kürzlich ein Buch gelesen von einem amerikanischen Autor mit dem Titel Jesus. Das klingt zunächst sehr vielversprechend und es steht tatsächlich sehr viel Gutes, sehr viel Aufrüttelndes drin, worüber es sich lohnt, auch weiter nachzudenken. Aber es steht auch sehr viel Verdrehtes und Falsches drin, was in so einem Buch mit so einem tollen Titel niemals drinstehen dürfte. Und das Schlimmste daran finde ich, die guten Aussagen stehen direkt neben verdrehten oder falschen Aussagen und teilweise in einem Satz oder hintereinander. Hier nur mal eine Kostprobe. Da schreibt der Autor auf Seite 67, Christen glauben, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, als Lebenshilfe für sein Volk. Stimmt der Satz so? Können wir das bejahen? Zum Teil sicher schon. Wir glauben auch an die Inspiration der Bibel. Das ist schon sehr wichtig sogar, dass wir es nicht mit Menschenwort zu tun haben, sondern mit Gottes Wort. Aber wie ist das mit der Lebenshilfe? Ist die Bibel wirklich nicht mehr als ein Krückstock oder eine Notrufsäule bei einer Lebenspanne, wie er es dann weiter ausführt? Für mich ist die Bibel viel mehr als nur eine Lebenshilfe. Durch sie spricht Gott direkt in mein Leben. Gottes Worte sind wie Dynamit, sagt, lesen wir in der Bibel, weil es ein lebendiges Wort ist. Es ist keine tote Lektüre, es ist etwas Lebendiges, es hat Kraft, dass es sogar Felsen zerschmettern kann, lesen wir. Und es kann selbst das Innerste im Menschen durchdringen, lesen wir in Hebräer 4, Vers 12. Die Bibel ist deshalb nicht nur ein Fenster, wie der Autor später behauptet, um irgendwie ein bisschen besseren Blick auf Jesus zu bekommen, sondern sie ist vielmehr eine zuverlässige, göttliche Autoritätsquelle, die wir Menschen bekommen haben, um Jesus überhaupt erst kennenzulernen, um mehr von ihm zu erfahren. Doch weil der Buchschreiber die Autorität der Bibel massiv abschwächt in seinen Ausführungen, kommt er im Folgenden zu weiteren schwammigen Aussagen und sagt dann zum Beispiel auf Seite 69, wir sind eine Bewegung von Menschen, die Jesus nachfolgen, und das prägt die Art, wie wir die Bibel lesen. Auch das klingt zunächst nicht schlecht. Aber woher weiß ich denn, wie ich Jesus nachfolgen soll, wenn nicht aus der Bibel? Woher bekomme ich denn sonst diese Information? Prägt wirklich meine Jesus-Nachfolge die Art, wie ich die Bibel lese? Ich meine, es ist genau umgekehrt. Durch die Bibel lerne ich Jesus kennen und das prägt die Art, wie ich Jesus nachfolge, wie ich ihm hinterhergehe, weil ich darin ihn erkenne und dann weiß, wie ich Jesus nachfolge leben soll. So ist doch, glaube ich, die richtige Reihenfolge. Die Bibel gibt den Ton an und ich gehorche ihr. Nicht meine Nachfolge definiert, wie ich die Bibel zu verstehen habe. Denn meine Nachfolge, sie könnte ja auch völlig verkehrt sein. Ich könnte ja was völlig Eigenes mir ausdenken in meiner Nachfolge. Das ist nicht zwingend ein guter Anknüpfungspunkt für mein Bibelverständnis. Ich brauche vielmehr Gottes Wort als einen Maßstab, als eine Richtschnur, an der es nichts zu rütteln gibt für meine Jesus-Nachfolge. Doch genau da scheint der Autor etwas dagegen zu haben, wenn er nämlich schreibt, wir wollen keine Menschen des Buches sein, wie die Gläubigen in anderen Religionen und verweist dann auf den Islam. Und er betont dann, dass wir nicht der Bibel folgen als Christen, sondern nur Jesus. Wir würden nicht der Bibel folgen, sondern nur Jesus. Moment, aber wie soll ich denn bitte Jesus folgen ohne die Bibel? Wenn ich diesen Jesus doch nur in der Bibel kennenlernen kann. An dieser Stelle liegt der Autor völlig daneben. Und hier wird ein wichtiges Prinzip deutlich, das wir immer mehr beachten sollten. Wir dürfen nicht Jesus und die Bibel auseinanderreißen. Wir dürfen keine Trennung schaffen und sagen, ich brauche Jesus, aber ich brauche die Bibel nicht. Das ist sehr modern in der Theologie. Jesus reicht mir. Ich lebe nur mit Jesus. Und dann kann ich immer mehr die Bibel wegstreichen. Dann sage ich auch irgendwann, ich brauche eigentlich auch keine Gemeinde mehr. Ich komme eigentlich gut selber zurecht. Mein Jesus und ich, was brauche ich noch mehr? Das klingt erstmal nicht schlecht, die Aussage. Aber mein Jesus muss ich erst im Wort Gottes kennenlernen. Und nicht sonst irgendwo oder in mir selber zurechtlegen, wie ich es möchte. Jesus und die Bibel sind eine untrennbare Einheit. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes und die Bibel ist das verschriftlichte Wort Gottes. Und um Jesus nachzufolgen, brauche ich dieses schriftliche Buch. Auch wenn wir diesem Buch nicht folgen, als wäre es eine tote Lektüre. Nein, wir glauben nicht an Buchstaben, aber wir glauben an die Kraft des Wortes Gottes, weil ein größerer Gott dahinter steht, der die Kraft hat, in mein Leben hineinzusprechen durch dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ihr diesem Gedankengut auch schon mal begegnet seid, aber ich habe den Eindruck, zumindest unter Theologen höre ich das immer mehr in Artikeln, in Büchern, auf Vorträgen, dass man da eine Trennung schaffen möchte, die es gar nicht gibt. Jesus und die Bibel gibt es nur als etwas Gemeinsames, nichts Separates. Ich möchte euch damit keine Angst machen, aber ich möchte euch bitten, einfach stets genau auf den Inhalt zu schauen. Wenn irgendwo mal wieder dieses Etikett J-E-S-U-S steht, Jesus, damit ihr keinem Etikettenschwindel ins Messer lauft. Denn was mir am meisten Sorge macht, sind nicht die Charismatiker, sind nicht die Pfingstler oder andere Strömungen in der evangelikalen Welt, sondern es ist die Vermischung von Wahrheit und Lüge. Und das ganz nahe beieinander, oft so dicht, dass man es erst beim zweiten, dritten Mal lesen wirklich erkennt, wo der Fehler liegt. Und die Bibel spricht auch schon davon. Es sind diese kleinen Füchse, die den Weinberg Gottes zerstören wollen, die so unglaublich gefährlich sind, weil man sie fast nicht auf den ersten Moment erkennt. Es sind diese Imitate, die das Original extrem gut nachmachen, aber doch eine Fälschung sind. Diese müssen wir durchschauen. Und wie geht es? Wir können es nur, indem wir das Original gut kennen und lieben und studieren. Denn von Anfang bis Ende durch dieses Buch hindurch zieht sich Gottes großes Thema der Rettung wie ein roter Faden hindurch. Lass dich retten. Ich strecke dir meine Hand entgegen. Und wir haben gelesen in den letzten Zeilen von unserem Abschnitt, diese Rettung ist ja so großartig, dass selbst die Engel mehr davon erfahren würden, aber sie bekommen diese Information nicht. Aber wir haben diese Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, diese Rettung immer noch mehr zu entdecken, zu verstehen und von Jesus davon belehrt zu werden. Machen wir doch davon Gebrauch, damit uns niemand mit einem Etikettenschwindel vom Wesentlichen der Jesus-Nachfolge abbringen kann. Wir folgen Jesus, Punkt. Und wir folgen der Bibel, Punkt. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für dein lebendiges, kraftvolles Wort, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Schon im Alten Testament haben die Propheten von dieser großartigen Rettung vorhergesagt, sie angekündigt, und wir staunen darüber, was wir in Jesus alles erleben, erfahren und bekommen dürfen durch dich. Danke für dieses Geschenk der Gnade, aus der auch wir täglich leben dürfen, Herr Jesus. Wir brauchen sie so sehr. Wir müssen täglich wieder neu bekennen, dass wir nicht fähig sind, dir zu gefallen. Aber danke, dass du uns immer wieder neu annimmst, neu zurückführst in deine Gegenwart. Wir danken dir für das Geschenk von Golgatha. Wir danken dir aber auch das Geschenk deines Wortes, das wir in der Bibel immer wieder studieren dürfen, dass wir dich entdecken und kennenlernen können. Und hilf, dass wir davon Gebrauch machen, wo wir so viele Möglichkeiten in unserem Land haben, dein Wort zu studieren, Herr Jesus. Schenk, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dass wir uns belehren lassen und dass wir nicht einem Schwindel auf den Leim gehen, wenn uns Menschen etwas verkündigen wollen, das sich vielleicht teilweise mit deinem Wort deckt, aber doch nicht ganz. Danke, dass du uns hilfst, ganz nah an dir, ganz nah an der Wahrheit selber zu bleiben. Du bist so treu und du wirst uns ans Ziel bringen. Vielen Dank dafür. Amen.